Ja, also sonst wäre sie ja wahrscheinlich getötet worden und das ist natürlich total schlimm. Deswegen, ich finde es total erschreckend, dass man sowas verdecken muss, wo das ja eigentlich nichts Schlimmes ist.
Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wir sind Easy, 15 Jahre alt,
Coco, 16 Jahre alt
und Leonie, auch 16 Jahre alt.
Und wir sind alle drei Teilnehmerinnen der Osterakademie zum Thema Erinnerungskultur und vor allem eben zum Nationalsozialismus in Gelsenkirchen. Heute besprechen wir das Thema der weiteren Opfergruppen und es gibt auch noch einen weiteren Podcast dazu über die Euthanasie. Den könnt ihr euch natürlich auch gerne anhören.
Also, wir werden uns heute mit den Widerstandskämpfern beschäftigen.
Widerstandskämpfer sind einzelne Personen bzw. Gruppen, die gegen den Nationalsozialismus vorgehen.
Ihr kennt bestimmt die Geschwister Scholl, aber heute werden wir uns etwas genauer mit Helene Batzian beschäftigen. Sie war nämlich auch eine Widerstandskämpferin.
Helene Batzian wurde am 18. Juli 1917 geboren und ist in ihrer Kindheit sehr häufig umgezogen. Ihr Vater war SPD-Mitglied und ihr Bruder KPD-Anhänger. Als Erwachsene war sie Angestellte, also ihr Job war Angestellte und sie lebt in Gelsenkirchen und war Protestantin. Offiziell war sie ledig und 1936, also mit 19 Jahren, wurde sie angezeigt. Und dazu erklärt euch Isabel jetzt mehr.
Genau. Helene Batzian hat nämlich vor allem als Widerstandskämpferin eben andere Opfer des Nationalsozialismus über die holländische Grenze geschmuggelt. Das waren zum Beispiel Kommunisten, aber auch Juden oder eben Homosexuelle. Und sie wurde dann von einem Spitzel, einem Kommunist, und zwar Eva Dittmar, verraten und eben dann mit 18 Jahren für 18 Monate in Haft genommen. Und dann kam auch noch die Anklage wegen Vorbereitung zum Hochverrat dazu, sodass eine Verurteilung am 14. April 1937 stattfand. Demzufolge musste sie dann 2 Jahre lang ins Gefängnis und wurde dort unter anderem auch gefoltert und geprügelt. Allerdings hat sie dazu aber nicht sehr viel gesagt, aber auch später noch sehr darunter gelitten wegen der körperlichen und natürlich auch der psychischen Folgen. Während ihrer Zeit im Gefängnis ist sie dreimal sozusagen umgezogen, vom Gefängnis in der Munkelstraße nach Hamm. Und in Hamm wurde dann aber keine Folter mehr auf sie ausgeübt. Sie sollte auch noch nach Bergen-Belsen, das ist dann aber nicht passiert. Im Dezember 1938 ist sie dann entlassen worden und hat dann später ihren Beruf ergriffen.
Sie hat dann ohne Diplom als Werkschaftsfürsorgerin in Oberhausen nach 1938 gearbeitet und danach tritt sie um so ungefähr März 1945 der illegalen Bergarbeiter bei, da ihr Bruder da auch Mitglied war und diese haben sich dann auch am 15.04.1945 immer mal wieder getroffen, weil die Befreiung bevorstand am 21.04. und sie immer weiter natürlich arbeiten wollten und Geld verdienen wollten und das sehr wichtig zu der Zeit war. Die gründen dann am 29. April 1945 eine Einheitsgewerkschaft, da sie halt die Zersplitterung der Bevölkerung vermindern wollten und halt quasi eine Arbeitergemeinschaft haben wollten. Am 1. Mai 1945 eröffneten sie dann die Bergbaugewerkschaft in der Krankerstraße. Darüber hinaus war Helene Batzian auch in einem Frauenhauptausschuss.
Ein Frauenhauptausschuss ist sozusagen ein repräsentativer Teil eines Parlaments, in dem eben diesmal nur Frauen waren und diese fungierten als Arbeitsgruppen. Sie hat in diesem Frauenhauptausschuss 30 Jahre lang gearbeitet und wurde damit sogar mit einem Orden, nämlich dem Bundesverdienstkreuz, ausgezeichnet. Außerdem hat sie auch in dieser Bergbaugewerkschaft geholfen, dass diese eben weiter aufgebaut wird. Und in der Nachkriegszeit hat sie einen Antrag auf eine Wiedergutmachung gestellt. Das war, weil sie in der Haftzeit starke körperliche Schäden erlitten hat und sie auch in dieser Zeit natürlich nicht arbeiten konnte. Und in diesem Wiedergutmachungsausschuss hat sie dann um die 2250 D-Mark zurückerhalten. Allerdings war es so, dass die Menschen in der Nachkriegszeit auch ihr Leid nicht wirklich interessiert hat und sie konnte zum Beispiel nur ankreuzen. Aber dazu erzählt euch Coco noch etwas mehr.
Denn auf diesem Bogen, wo die dann halt sagen konnten, was ihnen so passiert ist, hatten sie nur zwei Spalten, zwei Linien für. Und da konnte man natürlich nicht alles aufschreiben, was passiert ist. Und dies war halt auch einfach sehr unmenschlich, weil man halt gar nicht auf die Opfer richtig eingegangen ist. Und die Entschädigung, ich meine, man hat ja dafür Geld bekommen, hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Ich meine, die Opfer haben natürlich auch psychische Schäden davon getragen.
Richtig. Tatsächlich hat man später auch noch rausgefunden, dass sie homosexuell war, obwohl in allen Akten stand, dass sie ledig war. Das kann man natürlich auch damit begründen, dass auch Homosexuelle von den Nazis verfolgt, geprügelt, gefoltert und auch getötet worden sind. Und auf diese anderen Opfergruppen geht Leonie jetzt auch nochmal ein.
Ja, genau. Also wie Isabel jetzt schon gesagt hat, gehören Homosexuelle zu den Opfergruppen. Allerdings sind dies nicht die einzigen Opfergruppen. Dazu gehören auch noch politische Gefangene, wie zum Beispiel Kommunisten, dann Berufsverbrecher, Immigranten, Bibelforscher, Homosexuelle und Asoziale. Und für diese einzelnen Opfergruppen gibt es Wimpel. Dabei stehen die Farben für Opfergruppen und die Form für zum Beispiel Rückfällige. Dabei ist allerdings sehr auffällig, dass die Juden eine eigene Form haben, nämlich den Davidstern. Genau.
Richtig. Wir können also festhalten, dass in dieser Zeit des Nationalsozialismus sehr viele Opfergruppen unter den Nazis gelitten haben und gerade die Widerstandskämpfer sehr viel Mut brauchten, um sich eben da groß zu machen. Außerdem fand ich es auch persönlich bei der Quellenarbeit im Archiv sehr spannend, dass man herausgefunden hat, dass sehr viele verschiedene Opfergruppen und auch die normale Bevölkerung vor der Willkür des Nationalsozialismus nicht geschützt waren.
Also ich wollte auch noch mal was dazu sagen. Ich finde es total erschreckend, dass sie ihre Sexualität so lange verdecken musste. Also sonst wäre sie ja wahrscheinlich getötet worden und das ist natürlich total schlimm. Deswegen, ich finde es total erschreckend, dass man sowas verdecken muss, wo das ja eigentlich nichts Schlimmes ist.
Definitiv, da kann ich dir nur zustimmen. Und generell das mit den Wimpeln auch, die meisten, also die Nazis haben ja quasi den Menschen einfach quasi in Schubladen eingeordnet. Das finde ich auch überhaupt nicht gut. Ich meine, das sollte man generell einfach nicht tun, nicht damals und auch nicht heute. Und man kann auch daran sehen, dass sie nach ihrer Gefängniszeit erstmal illegal arbeiten musste, vor allem eine Frau. Erstmal arbeiten und Geld verdienen, diese Zeit war wahrscheinlich auch richtig, richtig schwer für sie. Und die meisten mussten ja erstmal irgendwie über die Runden kommen. Ich denke, das ist erstmal richtig, richtig schrecklich, wenn man dann überlegen muss, ja, wo gehe ich hin überhaupt?
Nochmal zu den Wimpeln. Ich finde es auch total erschreckend, dass die Juden dann so eine eigene Form haben. Das ist total irgendwie so Ausgrenzung.
Ja, total.
Finde ich auch. Uns interessiert natürlich auch eure Meinung und was ihr euch für Gedanken dazu gemacht habt. Wir hoffen, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat und ihr daraus einiges mitnehmen konntet und auch ein bisschen mehr in eurer eigener Geschichte, also der eurer Stadt oder auch eurer Familie, forschen wollt und das interessant findet.
Tschüss! Tschüss.